Kleine Audiodatei mich beschäftigt hat. Der 22. Juni 2026, der 85. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion. In deutschen Medien gab es recht wenig dazu. Erwähnenswert ein Text des Spiegels. Hier hat sich Dagmar Henn von Russia Today mit befasst. Ihre Einschätzung später. Zunächst Patrick Barb. Er besuchte Stalingrad, Wolgograd.
Mutter Heimat ruft ihre Söhne zum Kampf. Die 102 Meter hohe Statue auf dem Mamajew-Hügel bei Wolgograd erinnert an die 200-tägige Schlacht von Stalingrad vom September 1942 bis Frühjahr 1943. Sie endete mit der Vernichtung der deutschen 6. Armee und gilt als Wende in Hitlers Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Heute hängen über den einst blutgetränkten Schlachtfeldern die dunklen Wolken eines neuen Krieges, der nach mehr als 4 Jahren Kämpfen in der Ukraine das russische Hinterland erreicht hat.
Eine beeindruckende Dokumentation, zu der ich Sie gerne einladen möchte, auf die Webseite unseres US-amerikanischen Hegemons YouTube, die in mir aber auch Erinnerungen auslöst.
Und nun das Dossier!
Barb filmt aus einem Auto, man sieht Gebäude mit großen Netzen, überspannt.
Drohnenschutz über einem Öllager. Die Ukraine greift mit westlichen Waffen und NATO-Navigation Öl- und Gasanlagen tief in Russland an. Dies stört den Export nach Indien und China empfindlich und drosselt die Einnahmen. Der Krieg ist längst von einem Stellvertreterkrieg zu einer direkten Konfrontation geworden. Auch im Oblast Wolgograd kommen Leichensäcke an. Schwerverletzte müssen behandelt werden.
Zu besuchen hat man natürlich in Wolgograd die ewige Flamme.
Wachwechsel vor der ewigen Flamme in Wolgograd. Die Feierlichkeiten zum 9. Mai aus Anlass des Sieges über den Faschismus im großen Vaterländischen Krieg sind mehr als Folklore. Der patriotische Kampfgeist der Jugend soll geweckt werden. Das russische Außenministerium spricht offen von einem dritten Weltkrieg, betont aber immer aufs Neue, Russland werde die NATO nicht angreifen.
Es rief der einst Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei. Aus einer Zeit, in der auch ich durch einen Wall vor Barbarei geschützt, habe ich in meinem Bücherregal ein Buch erhalten. Es berichtet vom vielfarbigen Freundesband zwischen Karl-Marx-Stadt und Wolgograd. Siegfried Lorenz, Mitglied des Politbüros der ZK der SED und erster Sekretär der Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt der SED, schreibt: Der vorliegende Bildband ist dem 70. Jahrestag des bedeutendsten Ereignisses unseres Jahrhunderts gewidmet. Seit 1917 erstrahlt der rote Stern der großen sozialistischen Oktoberrevolution über unserer Erde. Er ist Sinnbild und Garant für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und Menschenwürde. Er kündet vom erfolgreichen Aufbruch der Völker in eine Welt ohne Erniedrigung, ohne Ausbeutung, Knechtung und Unterdrückung, ohne Völkermord. Heute, 7 Jahrzehnte nach dem Roten Oktober, ist seine Ausstrahlungskraft stärker denn je. Auch auf deutschem Boden hat der Sozialismus unwiderruflich gesiegt, Schulter an Schulter mit der UdSSR. Fest verankert in der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten leisten die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ihren Beitrag zur Stärkung ihres sozialistischen deutschen Vaterlandes und des Sozialismus. Kämpfen sie für die Sicherung des dauerhaften Friedens auf unserem Erdball. Unserem Erdball. Um Dagmar Henn vorwegzunehmen. Ja, so geschrieben und veröffentlicht 1987. Zumindest reicht das aus, um auch andere klare Aussagen im Heute hinterfragen zu dürfen.
Wie in Moskau verzichtet Russland auch in Wolgograd darauf, moderne Waffensysteme zu präsentieren. Lediglich ein paar alte T-34 rollen über den Platz. Dies zeigt: Die russische Führung verzichtet bewusst darauf, Stärke zu demonstrieren, will keinesfalls provozieren. Wie bei einem Volksfest sind Kind und Kegel unterwegs. Alle tragen das in Berlin verbotene St. Georgsband als Zeichen des Sieges. Familien zeigen Bilder ihrer Angehörigen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben oder gefallen sind. Die meisten Menschen hier sehen den Krieg in der Ukraine nicht als unprovozierten Angriff, wie es im Westen heißt. Für sie hat der Ukraine-Krieg bereits im Februar 2014 begonnen, mit dem vom Westen organisierten Putsch in Kiew und den jahrelangen Angriffen der Putschregierung auf die Zivilbevölkerung im Donbass.
Patrick Barb weiß, Faschismus muss Faschismus genannt werden.
Der Sieg über die Hitler-Diktatur und die Befreiung fast ganz Osteuropas und Deutschlands vom Faschismus. Das war im Wesentlichen das Werk der Roten Armee, auch wenn das mancher in Deutschland heute nicht mehr gerne hört. Die Sowjetunion, zu der auch damals die Ukraine und Weißrussland und andere heute selbstständige Staaten gehörten, zahlte dafür einen hohen Preis. Historiker schätzen die Zahl der Getöteten auf etwa 27 Millionen Menschen. Das macht klar, wie tief sich der Sieg über den Nationalsozialismus in die nationale Identität Russlands abgesenkt hat. Es ist gleichsam in diesem Vielvölkerstaat Russland ein einheitsstiftendes und sinnstiftendes Element. Dass bei den Feierlichkeiten hier in Wolgograd kein einziger Vertreter des offiziellen Deutschlands zugegen war, zeigt die Geschichtsvergessenheit der heute Regierenden und verweist auf zweierlei. Zum einen zeigt es, dass die heute in Deutschland Regierenden keinen Respekt mehr haben vor ihren eigenen demokratischen Grundlagen, zu denen nach dem Beschluss der Alliierten von 1945 Denazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung und Dezentralisierung zählen. Aber das verweist noch auf ein zweites. Es zeigt die Kumpanei der heute in Deutschland Regierenden und der von ihnen bezahlten sogenannten Nichtregierungsorganisationen mit dem ukrainischen Faschismus.
Das Dossier.
Und diese Kumpanei kann den Menschen in Deutschland noch böse auf die Füße fallen.
Denn der Überfall der Nazi-Wehrmacht auf die Sowjetunion war kein Krieg wie jeder andere. Was im Museum Schlacht von Stalingrad zu sehen ist, sind die Spuren eines Vernichtungskrieges, der mit unvorstellbarer Grausamkeit geführt worden ist. Bei den Kämpfen um Stalingrad wurden 300.000 Soldaten der Wehrmacht und ihrer Verbündeten eingekesselt. Die Berichte deutscher Feldärzte zeigen, mehr als 90% der Soldaten hatten schwere Erfrierungen. Fast alle waren befallen von Läusen und Wanzen. Es grassierten Ruhr, Typhus und Fleckfieber. In den Kämpfen um Stalingrad kamen 700.000 Menschen ums Leben. Dass heute wieder deutsche Panzer im Donbass rollen, reißt alte Wunden wieder auf.
Barb auf einem Friedhof.
Ewald Kramer, 19 Jahre. Otto Dech, 19 Jahre. Michael Tichy, 19 Jahre. Auf dem Soldatenfriedhof Rossoschka bei Wolgograd gedenken Deutsche und Russen jenen, die bei der Schlacht um Stalingrad gefallen sind. Auf deutscher Seite etwa 169.000 Menschen, auf sowjetischer Seite etwa 1 Million Soldaten und Zivilisten.
Patrick Barb in der kleinen Audiodatei.
Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Maravu.
Bevor er uns an einer Erinnerung teilhaben lässt, Dagmar Henn zu einem Spiegelartikel Unser Krieg gegen Russland.
RT.de, kritisch bleiben.
Sowas kommt wohl raus, wenn man nicht weiß, wo man hin soll. Zwischen der Propaganda von heute und der Wahrheit von gestern ein Titelbild mit Unser Krieg gegen Russland, dessen erstes Wort die ganze erste Person Plural aufruft, mit der man heutzutage in Deutschland so gern belästigt wird. Unsere Demokratie, unsere Werte. Freud hätte daran seine Freude, denn die Wahrheit liegt in diesem Fall nicht tief begraben, anders als die Erinnerung an das Unternehmen Barbarossa, den Überfall am 22. Juni 1941 und all die Gräuel, die folgten. Die sind nämlich mitnichten verscharrt, nur oberflächlich bedeckt, wie im Text behauptet wird, den zu kochen es ganzer 5 Spiegelredakteure bedurfte. Die Wahrheit erblickte nur kurz das Licht der westdeutschen Öffentlichkeit, genau in der Zeitspanne zwischen der Fernsehdokumentationsreihe Der unvergessene Krieg, die die USA und die Sowjetunion gegen Ende des Kalten Krieges gemeinsam produzierten, in den USA 1978 erstmals gezeigt und der Wehrmachtsausstellung 1995, die selbst schon am Ende dieser kurzen Pause steht, weil bereits die Erinnerungspolitik zur Auslöschung der DDR an dieser Wahrheit zog und zerrte und die offizielle Politik schwer damit beschäftigt war, die alte Mär von Rot gleich Braun wieder aufzupolieren. Ganz zu schweigen von heute. Die FAZ reagierte schnell und mit Empörung auf den Spiegeltitel und erklärte, der Spiegel spielt Putins Propaganda in die Hände. Darauf folgt dann die erwartbare Sauda über das verzerrte Geschichtsbild des Kremls. Die kurze Atempause zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kalten Krieg ist nun einmal schon lang vergessen. Der Spiegelartikel selbst, übertitelt mit die verscharrte Schuld, beginnt mit Gebein. Über Jahrzehnte ausgeblichen, das schwarze Knochenmark im Inneren vertrocknet. Es geht um ein Massengrab von sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in Friedrichsfelde bei Berlin. Und dann kommt eine sehr kurze Beschreibung des Kriegs im Osten, ohne zu erwähnen, dass die Auslöschung der vorhandenen Bevölkerung geplant war, beginnend mit den Aushungern zum Versorgen der Wehrmacht und ohne zu erwähnen, wie zentral in den Nazi-Plänen die Zerlegung der Sowjetunion in möglichst viele Kleinstaaten war und welche Rolle die Kollaborateure spielten, die ukrainischen wie die baltischen, nicht zu vergessen die russischen, der Vlasov-Armee. Ja, das wäre auch schwierig, weil das zu sehr ans Heute erinnert und es ist zu wichtig, an die Stelle der Sowjetunion ein ethnisiertes Bündel zu setzen und davon zu schreiben, dass Russen als Zwangsarbeiter gehalten wurden, auch wenn eben jene, die sich auch nur ansatzweise derart als Ukrainer verstanden, wie das heute in Kiew erzählt wird, vor allem aus einer kleinen Region im Westen stammten, die bis 1939 nicht einmal Teil der Sowjetunion war, Galizien. Und die Ukrainerinnen, von denen die Rede ist, sich selbst als ukrainische Sowjetbürgerinnen beschrieben hätten. Viele wissen bis heute wenig darüber, was ihre Väter, Großväter und Urgroßväter in der Sowjetunion angerichtet haben, wie sie mordeten und halfen, Menschen nach Deutschland zu verschleppen und wie viele Osteuropäer auf deutschem Boden zu Tode kamen. Das ging für jeden, der die Geschichte kennt, sehr schräg. Denn es gab Verbündete der Nazis in Osteuropa, die sogar am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt waren. Rumänische Einheiten beispielsweise. Und eben das Bataillon Nachtigall oder später die Waffen SS, Division Galizien. Richtig, die in die Schlagzeilen geriet, als das kanadische Parlament beim Besuch Selenskys einem ihrer Mitglieder stehend applaudierte. Das erwähnt der Spiegel natürlich nicht. Aber ziemlich schnell wird abgeleitet, dass das Gedenken politisch aufgeladen sei, weil der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg, den er heute in der Ukraine führe, mit dem Kampf gegen neue Nazis rechtfertigt, eine böswillige Instrumentalisierung der Geschichte. Jeder Stadtplan von Kiew zeigt eine große, breite Straße mit dem Namen Stepan Bandera Allee. Sie führt genau nach Babi Jar. Es war keine russische Spezialeinheit, die zu Propagandazwecken die lieben, netten Kiewer Behörden mit vorgehaltener Waffe zwang, diese Straße so umzubenennen. Das taten die Ukrainer, die angeblich keine neuen Nazis sein sollen, von ganz alleine. Die Wehrmacht habe sich verrechnet, wird weiter erzählt. Dann gibt es einen halben Satz zur Blockade von Leningrad und einen ganzen Satz zur Ideologie. In der nationalsozialistischen Ideologie galten alle Slawen als Untermenschen, die es zu unterjochen galt. Schon das ist beschönigend. Das Ziel war überwiegend Ausrottung, nicht Unterjochung. Denn am Ende, das kann man im Generalplan Ost nachlesen, sollte das eroberte Land mit deutschen Siedlern bestückt und germanisiert werden. Wem dabei Assoziationen an einige Ereignisse der Gegenwart kommen, hat einen weiteren Grund entdeckt, warum der Spiegel so oberflächlich bleiben muss. Dann gibt es eine kleine Personality-Geschichte zur Aufarbeitung, getragen von der Enkelin eines Generals. Drunter macht es der Spiegel nicht. Das liegt vermutlich an der sozialen Zusammensetzung der Schüler jener Journalistenschulen, in denen der Spiegel seinen Nachwuchs pflückt. Neben den Kunststudenten die handverlesenste Anhäufung oberstes Bürgertums, die sich findet. Die Geschichten der Proleten, die in diesen Krieg geschickt wurden, die in seinen Panzern verbrannten oder zwischen den Ruinen von Stalingrad verhungerten, die sehen anders aus. Herr General betrachtete das alles wohlversorgt aus der Etappe und seine Enkelin zieht das Fazit, er habe Böses getan, ohne böse gewesen zu sein, weil das Blut an den Händen seiner Untergebenen klebte. Es ist nicht die Unzulänglichkeit des Bundesarchivs, die die Wahrnehmung dessen blockiert hat, was nach dem 21. Juni 1941 geschah. Eine Öffnung der Personalakten der Wehrmacht hätte, wie eine Öffnung der Mitgliederkartei der Nazi-Partei Ende der 60er Jahre, die Republik erschüttert und womöglich von ihrem finsteren Erbe reinigen können. Aber heute, 50 Jahre später, sind die Nazi-Akten eine Werbekampagne für den Spiegel? Man müsste zumindest über den Artikel 131 Grundgesetz sprechen, der die ganzen willfährigen Nazis wieder in den Staatsapparat zurückbeforderte, in der Bundesrepublik, damit diese Daten noch überhaupt etwas bewirkten. Der Sieg über Nazi-Deutschland gelte in Russland bis heute als wichtigste Säule des staatlich propagierten Geschichtsbilds, eine Art zweiter Gründungsmythos der Nation, die sich als Bezwingerin des Faschismus versteht. Ist das verwunderlich, wenn man weiß, dass es ein Kampf um das Überleben nicht nur der Nation, sondern all ihrer Menschen war, deren Vernichtung geplant war, wobei man auch hier nicht vergessen darf, dass nach 1992 nicht nur in der Ukraine, sondern noch schneller in den baltischen Ländern diese Verehrung für die Nazi-Kollaborateure begann, was eben genau signalisierte, dass man dieses Ringen nicht zu den Akten legen und vergessen kann und gerade diese Verehrung dieser alten Kollaborateure wurde vom Westen gezielt gefördert. Den Krieg gegen die Ukraine möchte Putin als Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges verstanden wissen, weil damals auch ukrainische Unabhängigkeitskämpfer mit Hitler kollaborierten, eine absurde Geschichtsverdrehung, die aber zeigt, wie stark das Unternehmen Barbarossa im Russland der Gegenwart nachwirkt, zitiert Hendin Spiegel. Nein, es wird an keinem Punkt erläutert, warum das eine absurde Geschichtsverdrehung sein soll, warum auf einmal der nach dem Modell von Heil Hitler gebastelte ukrainische Nationalgruß Slava Ukraini keinen Bezug mehr zu den als Nationalhelden intronisierten Bandera und Schuchewitsch haben soll. Aber so wie der Halbsatz in Leningrad ließ die Wehrmacht in einer 872 Tage dauernden Blockade mehr als 1 Million Zivilisten verhungern, was Deutschland übrigens bis heute nicht als Genozid anerkennt, nicht einmal ansatzweise vermittelt, von welchem Schrecken hier die Rede ist, so ist der Halbsatz, dass auch ukrainische Unabhängigkeitskämpfer mit Hitler kollaborierten, eine ungeheuerliche Verharmlosung jener Truppen, vor denen sich laut damaligen Dokumenten selbst die deutschen SS-Wachen in Auschwitz gruselten. Es sind die Leerstellen, die diesen Text so sehr ins Falsche rutschen lassen. Nicht einmal taucht der düstere Gedanke auf, wie die Welt aussehe, hätte die Sowjetunion das Nazireich nicht niedergerungen. Die beschriebenen Planungslücken der Wehrmacht klingen so, als wäre es wünschenswert gewesen, sie hätte es besser gemacht. Als wären diese Fehler nicht ein Teil dessen gewesen, was die Menschheit vor einem Sieg der Nazis bewahrt hat. Besonders schräg klingt das dann zusammen mit dem aktuellen Geschrei des Luftwaffenchefs Generalleutnant Holger Neumann, technisch gesehen der Nachfolger von Hermann Göring, der erklärt, die Luftwaffe könne jederzeit gegen Russland in den Krieg ziehen. Fight tonight. Fast jeder sowjetische Film, in dem der 22. Juni 1941 eine Rolle spielt, beginnt mit einem Luftangriff auf friedlich schlafende Menschen. Und das waren nicht Planungsfehler der Wehrmacht, veraltete Straßenkarten oder die berühmten vergessenen langen Unterhosen für den Winter, an dem das Unternehmen Barbarossa scheiterte, sondern der Widerstandswillen der Sowjetmenschen. Dem in dem ganzen langen Artikel genau ein Satz gewidmet ist, Zitat, vor allem standen sie einem Gegner gegenüber, der sich viel stärker wehrte, als sie Generäle geglaubt hatten. Nun, schon 2014 beim Putsch auf dem Maidan wettet der Westen wieder darauf, Russland werde zerfallen. Dieser Hintergedanke verbarg sich hinter der NATO-Osterweiterung und mit diesem Hintergedanken wurden 2022 die Friedensverhandlungen in Istanbul sabotiert. Aber die Fantasien des Amtes Rosenberg, das im Text auch nicht vorkommt, funktionierten seitdem ebenso wenig, wie sie das nach dem 22. Juni 1941 taten. Die Spiegelmannschaft hat mit ihrem Titelbild mehr über sich verraten, als sie verraten wollte, denn letzten Endes war und ist es ihr Krieg gegen Russland. Zurück zu Patrick Barb, er schenkt uns eine Erinnerung.
Als ich 1978 als frischgebackener Abiturient mit einigen wenigen anderen den Kriegsdienst verweigert habe, da gab es in der Dorfkneipe des kleinen Ortes im Saarland, aus dem ich stamme, eine Diskussion. Die einen sagten, sofort ab ins Arbeitslager. Und die anderen sagten, sofort erschießen. Und beides fand viel Zustimmung. mit einer Ausnahme. Und das war der Vater meines Klassenkameraden Udo. Er hatte als junger Wehrmachtssoldat in Stalingrad gekämpft. Bei schweren Häuserkämpfen wurde sein rechtes Bein von einem Granatsplitter getroffen und die Feldärzte mussten das Bein amputieren. In diesem Jahr 1978, an diesem Tag, krempelte er sein rechtes Hosenbein hoch, schnallte sein Holzbein ab und legte es auf den Tresen. Wollt ihr das wiederhaben? Da waren die anderen still. Wenn dieser Mann, der längst verstorben ist, das dumme Geschwätz heutiger Politiker hören würde, dann würde er vielleicht sagen, ich habe mein Bein umsonst verloren.
Die aktuelle Stalingrad-Dokumentation des Patrick Barb.
Die Lehre, die das Grundgesetz aus einem Krieg mit mehr als 60 Millionen Toten gezogen hat. Nie wieder soll von deutschem Boden Krieg ausgehen. Sie ist in Deutschland längst vergessen.
Barb erinnert an unser Grundgesetz, wer auch immer es schrieb.
Wir beenden unsere Reise nach Wolgograd mit einer Kreuzfahrt auf der Wolga. Die abendliche Idylle jedoch kann die Sorgen um eine neue europäische Urkatastrophe nicht vertreiben. Das Vertrauen ist dahin. Ein neuer Krieg liegt in der Luft. Auch das ein Zeichen der Eskalation. Zurück in Scheremetjewo zeigt der Aufkleber, unsere Koffer wurden durchsucht. Und wieder eine Drohnenwarnung per SMS. Der Krieg greift tief nach Mutterheimat aus. Unter ihren Söhnen wächst die Bereitschaft, mit einem massiven Schlag zu antworten, auch gegen jene Rüstungsbetriebe in Deutschland, die weitreichende Waffen liefern. Still fließt die Wolga. Doch der Himmel über Wolgograd brennt, wie das Vorglühen einer neuen europäischen Katastrophe.
Patrick Barb, Dagmar Henn, das Dossier der kleinen Audiodatei. Als Nicht-Faschist, bitte nicht Antifaschist, der Name ist entehrt durch Verrat und Dummheit. Als Nicht-Faschist bin ich natürlich in Freude, wenn Mannschaften ausscheiden, deren Länder gegensätzliche gesellschaftliche Konzeptionen verfolgen. Wer das überhöht hält, schaue Dokumentationen zu Olympia 36, Ost wie West, Standardwissen war das. Andererseits, es ist nur ein Spiel. Ein Ballspiel. Wichtiger ist, dass der kommende Krieg so ausgeht, dass Grundlagen geschaffen werden, dass nicht in wieder nur 80 Jahren eine Industrie entsteht, aus der eine Kriegsindustrie entstehen kann. Und natürlich wird wieder Schuld gewiesen zu dem ganzen Volke. Und wenn du rufst, ich war doch Kommunist, dann lass dir sagen von mir, diesmal ist deine Bedeutung so klein, so wirkungsfrei, dass sie für dich nicht mal eine Kugel einsetzen werden. Gut, mach mal erstmal eine Trinkpause.
Echt fruchtig, frisch, Libella.
Einen schönen guten Abend, verehrte Hörer. Ein paar Programmtipps für die kommende Stunde.
Na, ganz lang wollen wir nicht machen. 3 Minuten reichen. Amtliches Wahlergebnis für Graz unter Fachleuten, auch Leningrads. KPÖ erneut eindeutige Wahlsiegerin. Wahlbeteiligung minimal gestiegen.
Marxistisch-leninistisch.
Danke, beste Svetlana. Stell noch eine Trinkpause.
Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
Wo ist denn dein Haus?
CGTN. Xi Jinping wird eine Rede anlässlich des 105. Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas halten. Auf Staatsbesuch Alexander Lukaschenko in Peking. Lukaschenko erklärt sich über den Stand der Zusammenarbeit zwischen Minsk und Peking. China investiert in Weißrussland. Lukaschenko möchte weitere Länder in Ost- und Südostasien besuchen. Gab die Gattin des Xi Jinping ein Ständchen, nicht übermittelt. Erstmals 40 Grad in Weißrussland gemessen und die Getreideernte im Gebiet Brest beginnt, Quelle Belta. Bitte mir noch eine Trinkpause.
Löwenweiße von Löwenbräu, der Durstbändige.
Donald Trump kündigt ein US-iranisches Treffen in Katar an. Israel greift Ziele im Süden von Syrien an. Trumps Vorstoß zur Entlassung von Notenbankdirektorin Lisa Cook erstmal vom obersten Gerichtshof gestoppt. Tote bei pakistanischen Angriffen auf Afghanistan zu zählen. Zahl der Erdbebenopfer in Venezuela erhöht sich auf mehr als 1700, Quelle Tagesschau. B'Tselem, eine israelische Menschenrechtsorganisation, kritisiert Israels Regierung und Armee, ob steigende Opferzahlen auch an Kindern im Westjordanland.
How dare you?
Burkina Faso bricht diplomatische Beziehungen zu Frankreich ab. Der aussichtsreichste Anwärter auf das Amt des britischen Premiers Andy Burnham kündigt eine Umverteilung der Macht an. Wo? Bei sich zu Hause? Er soll nur Premierminister werden. Naja, ich mag ja britischen Humor. Aber auch an Sie, Herr Burnham. Die Witze hier in der kleinen Audiodatei mache ich an der Schwelle zur letzten Minute des heutigen Dienstag, 30. Juni 2026. Springers Welt zum Ukraine-Krieg. Im Augenblick nicht möglich, Krim zurückzuerobern. Springers Welt, Forsa-Chef, rechnet mit Friedrich Merz ab. Als Kanzler macht er viel falsch.
Frieden gibt's auf jedem Friedhof.
Diesmal wird es nicht genug Gräber geben. Militärhistoriker Sönke Neitzel über Moin.de an Richard David Precht. Er solle einfach mal den Mund halten.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Langhaar-Philosophie muss man verstehen, Herr Neitzel.
Rheinmetall.
Deutsche Staatsausgaben auf 25-Jahres-Hoch. Grundaufrüstung.
Creating a deadly cloud.
Ein Kommandeur einer ukrainischen Großeinheit wurde tot mit einer Schusswunde aufgefunden. Lettland und die Ukraine planen ein Werk nahe der russischen Grenze. Russlands Geheimdienst erklärt, Kiew verstärkt Zusammenarbeit mit südamerikanischen Drogenkartellen, genannt der Hafen Odessa. Und Moskau gibt zu Protokoll, Armenien plant keine Schließung der russischen Militärbasis.
Die aktuelle Energiekrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge des Iran-Krieges.
Danke, Svetlana. 15-Jahrestief bei Gasreserven. Financial Times berichtet.
Macht Nord Stream 2 auf.
Und Schießerei in Niedersachsen, Stade. 6 Opfer, Auslöser wohl, Sorgerechtsstreit. Ein in Deutschland geborener Mann türkischer Abstammung. Tochter und Mutter wurden nicht verletzt. Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter. Durchwachsen bis Wochenende. Im Norden Sturm. Nächste Woche wieder sommerlicher.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.